Ihr seid in Gnade, darum singt in Gott. Herzlich willkommen und grüß Gott zu unserer Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, dass Sie hier eingeschaltet haben bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Ihr seid in Gnade, darum singt in Gott. So lautet der Wahlspruch von Altbischof Rudolf Müller des Bistums Görlitz. Görlitz, das ist das zwar nicht flächenmäßig, aber was die Zahl der Gläubigen betrifft, kleinste Bistum in Deutschland. Und es ist gleichzeitig auch das östlichste. Es liegt auf dem Gebiet der damaligen DDR. Naja, und dass das katholische Leben in den Zeiten des real existierenden Sozialismus alles andere als ein Spaziergang war, das fasste Bischof Müller einmal prägnant zusammen, als er diese Zeit eine harte Prüfung nannte. Wir sprachen mit Bischof Müller über seine Erfahrungen und Erinnerungen an diese Zeit. Und wieder einmal stellte sich dabei heraus, die Erfahrungen von Christen in der DDR haben uns weit mehr zu vermitteln als bloßes Archivwissen oder moralisch-politisches Beispiel. In einer einzigartigen und besonderen Weise können diese Erfahrungen auch und gerade der Kirche im 21. Jahrhundert Wegweisung und Stärkung sein. Bischof Müller, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und natürlich auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, die in Südtirol mit dabei sind. Ich darf Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1931. Sie sind im schlesischen Schmotseifen geboren. Mit 24 Jahren sind Sie zum Priester geweiht worden und nach einer Kaplanszeit bis 1964 leiteten Sie ab da als Rektor das Görlitzer Katechetenseminar. Und im Anschluss übernahmen Sie fast anderthalb Jahrzehnte die Leitung des Seelsorgeamtes in Görlitz, wurden Weihbischof im Jahre 1987, damals noch der apostolischen Administratur Görlitz. Und dann ist ja im Jahre 1994 das Bistum errichtet worden, das Bistum Görlitz, und deren Bischof wurden Sie dann auch in diesem Jahr. Sie wurden dann von Johannes Paul II. Zum Bischof ernannt und am 27. Juni 1994. Und Sie sind mittlerweile Altbischof. Ich sagte es ja bereits, es war eine apostolische Administratur. So die Geschichte des Bistums Görlitz nach dem Kriege, das hört sich so ein bisschen auch abenteuerlich an. Das Gebiet gehörte früher zum Erzbistum Breslau und dann gab es zunächst ein erzbischöfliches Amt in Görlitz und dann wurde es zur apostolischen Administratur. Bischof Müller, diese Verbindung noch zum Erzbistum Breslau. Wie muss man sich das vorstellen? Wie lief sowas ab? Wie liefen die Informationswege? Wie verständigte man sich? Können Sie uns darüber etwas berichten, über diese erste Zeit nach dem Krieg?
Das Ganze hatte natürlich seine politischen Grenzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, wir waren die Polen und die spätere DDR, gehörten beide zum kommunistischen Ostblock. Aber das bedeutete ja nicht, dass wir dadurch einen einfachen Kontakt zueinander haben durften, sondern da auch die ideologischen Grenzen sehr hart gezogen wurden, war dieser Kontakt eigentlich gar nicht vorhanden. Und es war auch so, dass zunächst einmal die Kirche sich hier in der Diaspora des Gebietes der DDR selbst erst einmal fangen musste, selbst einmal sorgen musste, seelsorglich Fundament zu haben und auch organisatorisch alles neu zu regeln. Man hatte also eigentlich gar nicht so auch die Kraft und das Interesse am Anfang, diese neue Verbindungen herzustellen, sondern es galt halt irgendwie auch die Grenze der Oder-Neiße als eine Art kirchliche Grenze. So war es am Anfang und so möchte ich sagen, war es leider in diesem Falle so. Und Gott sei Dank hat sich das dann im Laufe der Zeit, nicht erst nach der Wende, sondern auch schon vorher, ich nenne nur das Stichwort Solidarność, hat sich das dann gebessert, bis es dann wegen der Möglichkeit, doch ein wenig leichter über die Grenze zu kommen, dann zu ersten guten Kontakten kam. Und diese Kontakte haben sich dann immer von Jahr zu Jahr erweitert, sodass wir dann auch nach der Wende voll diese Aufgabe übernehmen konnten. Denn es war eine Aufgabe, so haben wir sie jedenfalls verstehen dürfen, die ganz im Anliegen von Johannes Paul II. War. Er musste sich ja entscheiden, ob er unser so kleines Gebiet, wir sind die kleinste Diözese Deutschlands mit unseren 33.000 Seelen, ob er sozusagen uns leben lässt und sagt, und wenn ihr auch klein seid, aber ihr sollt weiter existieren als Diözese, denn ihr habt eine große Aufgabe dort an der Grenze, sucht so möglichst wie es gut wie es geht Kontakte zu euren Nachbarn. Und genau das haben wir uns bemüht zu befolgen und es hat auch Erfolge bis heute gegeben, sodass heute die Kontakte recht gut sind. Allerdings wegen der sprachlichen Hindernisse muss man immer wieder sich bemühen, sie neu zu knüpfen und neu zu suchen. Denn gerade durch die Einbindung Polens in die EU ist auch das Interesse selbst der katholischen Kirche in Polen auf unsere Gebiete hin größer geworden. Und das hilft uns auch, dass wir uns nicht erst erklären müssen, wie das so ist bei uns hier mit der Diaspora, ganz andere Verhältnisse als in Polen, sondern dass sie nun selber das Interesse haben, auch unsere Art Christsein und unsere kirchlichen Institutionen und so kennenzulernen, denn sie wollen ja lernen von uns, genauso wie wir auch vieles von den Polen lernen konnten.
Ja, und lernen kann man von Diaspora-Katholiken gerade in unserer Zeit eine ganze Menge. Kehren wir noch einmal in die Vergangenheit zurück. Sie haben von dieser Selbstfindungsphase auch der inneren, sagen wir, Konsolidierung auch des Katholizismus in den ersten Jahren nach dem Kriege gesprochen. Es gibt ja in der DDR-Geschichte so eine zwei Phasen, kann man sagen. Einmal die erste Zeit der 50er Jahre und dann so eine Übergangszeit mit den 60ern und dann mit der Honecker-Ära und dieser auch etwas bewussteren Öffnung auch zum Westen hin. Wenn wir in den 50er Jahren bleiben, als Sie Theologie studiert haben, da herrschte ja doch ein ziemlich raues Klima für Christen aller Konfessionen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Wie war das als Theologiestudent in der DDR in den 50er Jahren?
Es war die sogenannte Ulbricht-Ära, diese erste Zeit, in der es hart auf hart ging. Das heißt, es gab zwar die verfassungsmäßige Festlegung, dass Kirche und Staat sich einander nichts angehen, was ja auch sehr günstig in Bezug auf unser Theologiestudium sich ausgewirkt hat. Und wir konnten dadurch auch gut leben, dass unsere Schwesterkirche in Westdeutschland bereit war, wenn es irgendwie ging, trotz der Grenzen uns auch zu helfen, sodass diese Festlegung Staat und Kirche sind nicht miteinander irgendwie zu kontaktieren, uns gut tat. Aber die von der Ideologie des Marxismus-Leninismus her waren wir praktisch nicht nur das auslaufende Modell, sondern eine Gruppe, die auf jeden Fall dazu erzogen werden musste, einzusehen, wir haben keine Zukunft. Was Kirche ist, das läuft uns alles unter den Beinen weg und wird verschwinden, so dass das Ganze, und das war die Gefahr, von Seiten des Staates als wissenschaftlich überwunden galt, das, was wir als Kirche lebten. Und so war es für uns wichtig, untereinander zu sagen, wer hat die Wahrheit? Und wir, die wir noch aus dem Osten kamen, aus guten schlesischen religiösen Verhältnissen und wir uns auch in die Diaspora-Verhältnisse hineinschicken konnten, es war uns klar, wir hatten gesellschaftlich keinerlei Lobby. Aber untereinander, da hielten wir uns gegenseitig die Treue, wir kannten uns. Es stimmte also untereinander sozusagen die Chemie Und dass das nicht nur so bei kleinen Grüppchen passierte, sondern dass das zwischen dem Pfarrer und der Gemeinde und den Pfarrern unter sich geschah. Also diese brüderlichen Verbindungen, die haben uns geholfen, über diese sehr schwierige und gefährliche Situation hinwegzukommen. Gewiss, wir waren aufgrund unserer kleinen Zahl nicht so direkt im Schussfeld, wie es die evangelische Kirche mit ihren großen Zahlen war. Die hatten ja nach dem Krieg auch fast 90%, sodass sie zunächst einmal ein noch ernster zu nehmender Faktor für die Kommunisten waren als wir. Aber wir wurden durchaus auch beobachtet und es ging immer wieder darum, dass man uns abspenstig machen wollte gegenüber unseren Bischöfen und den Priestern. Das aber ist, so muss man Gottlob sagen, den Kommunisten total daneben gegangen. Da konnten wir uns als kleine Schar, die wir tapfer durchgehalten haben, eigentlich retten. Es war für uns insofern auch günstig. Man hat uns verboten, nach außen hin aufzutreten. Das heißt also auch gesellschaftlich. Gut, es gab die Jugendwallfahrten, aber die durften sich auch nicht allzu sehr in die Öffentlichkeit begeben, sondern das waren alles so etwas Territorien, die dann von den anderen nicht eingesehen waren. Wir hatten in Görlitz eine gemeinsame Fronleichnamsprozession, die während der Woche irgendwo im Stadtpark waren, sodass also auch da nicht allzu viel davon bemerkt werden musste. Und das, wo man uns sozusagen, es ist ein schlechtes Wort hier, Narrenfreiheit gewährte, nämlich den Gottesdienst in der Kirche. Gerade, wo sie sagt, nur da kann nicht viel passieren. Dort passierte doch eben eigentlich das Entscheidende. Unsere Nähe zu Gott, unsere Kraft, die wir uns vom Sakrament holten und da auch, na sagen wir mal, es keine Kanzelparagraf gab, sodass unsere Priester so predigen konnten, dass wir sie gut verstanden, auch wenn sie nicht dabei provozieren wollten. Das alles hat uns vom Kern her stark gemacht, in einem Punkt, wo das gar nicht von den Kommunisten so gesehen wurde. Und das war also dann praktisch eine Blindheit, mit der sie der liebe Gott gestraft hat, die uns geholfen hat, gut durchzukommen.
Das hört sich ja fast ein wenig ironisch an eigentlich, ja, dass der Staat ausgerechnet den Raum, der für Sie der zentralste ist, nämlich die Feier des Gottesdienstes, der Heiligen Messe, dass er gedacht hat, Mensch, das ist eigentlich eine harmlose Geschichte, da können wir uns raushalten.
So ist es. Das ist also merkwürdig und wenn man im Nachhinein schaut, dann kann man immer wieder sagen, dass doch Gott der Stärkere ist und das Ganze so wie ein Ballspiel hat, nicht wahr? Er kann die Bälle dorthin senden, und wir müssen nur durchschauen und vertrauen. Dann gab es immer wieder nach all den Schwierigkeiten immer wieder auch Lichtblicke.
Und wir wollen ja hier auch keinen bloßen historische Rückschau halten, sondern wir wollen ja auch ein bisschen was für uns lernen in unserer Zeit. Wir beklagen ja heute ein wenig den Zerfall, die Zerfaserung der sogenannten Milieus und auch eine zunehmende, also ein Verlust auch der gesellschaftlichen Relevanz des Christentums. Wie schauen Sie, wenn Sie mit einer solchen Erfahrung ausgestattet, wie schauen Sie eigentlich auf diese Probleme? Sie müssten auch darauf eigentlich einen, könnte man im ersten Moment denken, ziemlich gelassenen Blick drauf haben.
Ja, das stimmt, aber diese Gelassenheit, die ist zu gleicher Zeit auch eine Gefahr. Denn in diesen 40 Jahren Kommunismus, da hatte man der Kirche und damit nicht nur den Pfarrern, sondern auch ganz und gar den Bischöfen und nicht zuletzt dem Papst vertraut, ihr werdet es schon richten. Und nun sind wir, und zwar besonders auch unsere Laienwelt, geradezu genötigt, Dinge tiefer zu sehen, Dinge zu hinterfragen, Tendenzen zu bemerken, zu versuchen, die Tendenzen einzuschätzen. Sind sie gut oder sind sie uns schädlich? Und wie gehen wir da vor? Und wie, das bedarf einer starken geistigen Kraft. Und da mussten wir erst besonders nach der Wende viel, viel dazu lernen. Freilich, diese Vorstellungen, dass unsere Glaubenshaltung, unser Überzeugungschristentum, das wir in der DDR-Zeit zeigen konnten, dass dies so stark bleiben würde, dass es geradezu auch den Westen gegenüber so ein bisschen beispielhaft sein konnte, wie man es von manchen Kreisen aus wünschte. Dazu waren wir natürlich im Großen und Ganzen zu schwach. Bloß eins, das ist immer bei uns noch zu spüren und ich hoffe, dass es auch noch so in der Tendenz bleiben wird. Wir Christen, wir Katholiken haben nach wie vor ein ganz positives Verhältnis zur katholischen Kirche selber. Und es ist nichts anderes als unsere Hoffnung, dass wir als katholische Kirche und jetzt als Weltkirche auch in unseren Gebieten, auch wo wir Diaspora sind und wo nun unsere Medien auch uns bemerken und uns immer wieder auch dort nennen und beurteilen oder auch manchmal etwas auch verspotten, dass wir die Grundeinstellung, die Liebe zur Kirche nicht verlieren. Und da haben wir einen Bonus aus der DDR uns noch gerettet, nämlich den, dass wir hinter dem Papst stehen. Und gerade was die letzten Dinge anging, diese Irritationen, die wurden bei uns nicht so heiß gekocht, sodass es also unter unseren Leuten in den Gemeinden direkt Unruhe gegeben hat. Sie waren hochinteressiert und verlangten natürlich auch Antworten von unseren Pfarrern. Aber es ist kaum so, dass Verärgerungen so groß waren, dass man direkt die Kirche verlassen hätte. Sondern es ging uns mehr darum, dass wir sagten, also die Kirche muss ihr Image behalten. Und deswegen müssen wir grundsätzlich auch hinter dem Heiligen Vater stehen, auch wenn wir selbstverständlich nicht Kopfnicker sind und sagen, naja, es wird schon alles richtig sein. Die Dinge, die werden also bei uns nicht so hoch gespielt, weil wir voraussetzen können bei unseren Gläubigen, dass sie doch ein teures Glaubensfundament in sich tragen, auf das sich immer wieder aufs Neue bewährt.
Und jetzt klingt das, wir müssen diesen Begriff wieder gebrauchen, schon wieder ein bisschen ironisch, weil eigentlich, gut, wir leben heute in Zeiten, wir schalten den Fernseher ein und dann können wir die Weltkirche erleben, wir surfen im Internet, Weltjugendtage, Sie haben auch die mediale Aufregung erwähnt, die es gab, die ganzen Ereignisse der letzten Zeit. Aber jetzt stellt man sich vor, man ist so in den 50er, 60er Jahren in der DDR in einem, wie das dann immer genannt wird, Nischendasein als katholischer Christ. Und jetzt kommen Sie und sagen, das war uns ganz bewusst, diese Liebe zur Kirche, auch zur Weltkirche und diese Treue auch zum Papst, diese unaufgeregte Ernsthaftigkeit, wenn man es so nennen darf. Wie bewahrt man sich sowas, wenn man eigentlich doch abgeschottet zu sein scheint, dass man trotzdem dieser katholische Globetrotter, dieser Weltkatholik bleibt, der in der Weltkirche bewusst lebt?
Ich möchte schon bei der Ironie sind, in dem Stile weiterfahren und sagen, gerade darum war das nötig für uns. Was heißt Nischendasein? Nischendasein heißt, ich verkrieche mich in eine Höhle und höre von nichts mehr und habe von Tuten und Blasen keine Ahnung, sondern wie es irgendwie ging, waren Informationen durchaus da, wenn auch in größeren Schwierigkeiten und so weiter. Aber es kam immer auf die Grundeinstellung an und da war es so, wir hätten es uns als kleine Diaspora-Gemeinde ja gar nicht leisten können, auf den Papst zu verzichten. Das war ja unsere ideologische Kraft, dass wir sagen konnten, ja, wir sind zwar Paar, aber der Heilige Vater da in Rom, na bitte, Weltkirche und so. Und wir merkten natürlich auch, und das hat uns Hoffnung gemacht, wie in der Zeit, als dann die neue Ehre mit Johannes dem 23. begann, plötzlich auch die Einstellung des Staates, da war dann langsam auch schon die Honecker-Ära, aber auch schon vorher, die war, man kann die katholische Kirche nicht mehr wie bisher in Schwarz oder Weiß einteilen, sondern da gibt es eine merkwürdige Grauzone. Die Päpste, die öffnen sich jetzt, auch der große Dialogpapst Paul VI., dem Ostblock gegenüber, und das machte denen also Schwierigkeiten, uns richtig einzuschätzen. Sie wussten nicht, ist das eine Möglichkeit, nun doch bewusst auf die Christen zuzugehen und zu sagen, dann werdet nur noch Sozialisten, dann wäre der Christentum im Sozialismus. So wie man es auch da und dort versuchte, auch bei den Evangelischen und so. Also so war es, dass das Papsttum nun auch für das Regime hochinteressant war. Und da konnten wir natürlich so ein bisschen stark machen und sagen, ja, das sind wir. Und das, was die Kommunisten sich nicht leisten konnten, damals noch vor Gorbatschow, nämlich sich zu reformieren, das konnten wir zeigen durch das Konzil. Konnten sagen, guck dir mal, uns gelingt das, wir brechen dich zusammen, wenn wir nach neuen Formen suchen, nach neuen Wegen, die zu gehen sind. Und das Adjournamento und all das, das kann sich katholische Kirche leisten, die geht nicht unter, macht jetzt mal nach. Und so war es ja dann schließlich, als dann Gorbatschow mit seiner neuen offenen Idee kam, mit der die letzte Chance des Kommunismus dann verloren ging. Also so war es, wir waren nicht etwa die ängstlich in einer Höhle, in einem miesen Dasein lebten, sondern im Gegenteil, wir waren dadurch, dass wir Weltkirche sein konnten und immer wieder auf den Papst schauen konnten, waren wir innerlich so die Starken. Und das hat man irgendwie dann auch gespürt und uns dann sehr, sehr ernst genommen.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wir sprechen mit dem Görlitzer Altbischof Rudolf Müller über seine Erfahrungen zur Kirche in der DDR. Bischof Müller, Sie haben jetzt gerade das Stichwort geliefert, Zweites Vatikanisches Konzil. Es ist in aller Munde, jeder beruft sich darauf, jeder spricht darüber. Fangen wir einfach in der Zeit einmal an. Sie waren damals ein Kaplan und als das Konzil einberufen wurde, als es tagte, wie haben Sie damals diese Zeit erlebt? Was gab es für Erwartungen, für Hoffnungen?
Ja, also ich muss es unseren Theologieprofessoren, die ja uns vor dem Konzil gelehrt haben, sagen, sie haben praktisch in ihrer Theologie schon ein wenig das Konzil vorbereitet. Nun, wir waren jung und für uns war also auch hier das Studium in Erfurt durchaus so, dass wir nicht bloß uns sagten, Gottes Willen, was wird da, ängstlich, oder auch umgekehrt zu sagen, jetzt wird alles neu. Wir haben im Großen und Ganzen uns sehr über das Konzil gefreut. Und auch hier in der DDR aus, nicht nur aus kirchlichen, sondern auch aus politischen Gründen. Denn wir konnten mit diesen Dokumenten, die dann beschlossen worden sind von einer großen Zahl von Bischöfen weltkirchlich, konnten wir hier etwas vorweisen, wo wir sagen, bitteschön, hier, das ist unsere Ideologie, das sind hier unsere Grundsätze, das ist Christentum, so wie es auch heute von anderen verstanden werden könnte, Kirche, Christen, Kirche und Welt und so. Was das Innerkirchliche angeht, das heißt, also, was haben unsere lieben Leute etwa zur Liturgiereform gesagt? Nur, da war es schon so, dass die Älteren und auch die älteren Pfarrer, die aus Schlesien noch stammten, ein wenig skeptisch waren und so. Aber wir sind als kleine Diaspora-Kirche viel beweglicher als eine Traditionschristentum erfüllte Gegend, sodass auch hier der Pfarrer sagen konnte, jetzt probieren wir es mal, wie wir es jetzt sein sollen. Das darf schon in Deutsch gesprochen werden, das auch. Und dann müssen wir sagen, gerade was die Liturgie anging durch das Konzil, was sich da entwickelt hatte, das war ja nicht alles direkt vom Himmel gefallen, sondern man vergisst es oft, dass wir in Schlesien, so ähnlich wie in Maria Laach, und dass wir liturgisch auch hier Pioniere hatten, Grüssau oder die ganzen Jugendbewegungen und Bibelbewegungen, die ja auch in Schlesien Fuß gefasst hatten, die waren schon so, dass sie auch angenommen waren von unseren Laien, sodass das Konzil für sie Hoffnung bereitete. Und wie gesagt, wir konnten mit dieser Reform der Kirche, die durch das Konzil sich ausdrückte, hier uns gut positionieren.
Jetzt haben Sie es erwähnt, dass es durchaus auch Schwierigkeiten gab. Also die einen waren ganz begeistert und die anderen, vornehmlich auch älteren Priester, waren etwas zurückhaltend und vielleicht etwas skeptisch auf diese ganze Angelegenheit geguckt. Na, was wird denn da draus? Kann da was Gutes draus werden? Es gibt ja, und das ist vielfach beobachtet worden, ein erstaunliches Phänomen mit der Wirkungsgeschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils. Gerade auch nach der Liturgiereform durch Paul den VI. Im Anschluss an das Konzil. Das ist in der DDR eigentlich ziemlich entschlossen mitvollzogen worden, eigentlich ohne größere Schwierigkeiten. Man hat das ziemlich freudig und ja entschlossen rezipiert und umgesetzt. Und auf der anderen Seite aber ist es gelungen, dass das Ganze eben, wie Sie es auch schon erwähnt haben, überhaupt nicht als der große Bruch empfunden wurde, wie es ja auch von manchen beklagt wird, sondern dass hier wirklich eine gesunde, eine gute Kontinuität zu beobachten war. Also wirklich so, wie man sich das vorstellt, es gibt hier keinen radikalen Bruch zwischen Vorkonziliar und Nachkonziliar, diese ganzen Begriffe, die da immer kursieren, sondern es sieht alles ziemlich stabil aus. Täuscht dieser Eindruck oder war es wirklich so?
Ja, also es war wirklich so. Wie gesagt, das lag eben an diesen kleinen Zahlen, an diesen kleinen Gemeinden, die, wie ich schon am Anfang sagte, ihr Zentrum gerade in der Liturgie, im Gottesdienst sahen und wo wir über den Staat lachten, wenn er versuchte, uns nachzuäffen durch sozialistische Trauungen und sozialistische Taufen und sozialistische Beerdigungen und immer wieder merkten wir, dass das denen auf keinen Fall gelingt, sind eben Affen Gottes. Aber das war unsere Stärke und so, dass wir auch gerade in der erneuerten Liturgie es einfacher hatten, in kleinen Gemeinden besser zu kommunizieren und auch die Laien mit einzuladen, mitzumachen und jeder auf seinem Platz das zu tun, was er geht. Wir haben ja bei uns in diesem Zusammenhang etwas ganz Großes erfunden. Und zwar, dass dann auch weltkirchlich verbreitet wurde, bis heute sich bewährt hat. Wir nannten es damals der Stand der Diakonatshelfer. Das war damals ausgebrochen, dieser Gedanke, als das Konzil die Liturgiereform beschlossen hatte, dass dann auch in Berlin die Berliner Bischofskonferenz zusammenkam zu einem liturgischen Kongress und sagten, was machen wir, wenn wir zu wenig Priester haben, die für jeden Katholiken, der bei uns in der Zerstreuung liegt, sozusagen den Sonntagsgottesdienst garantieren könnte. Das schaffen wir nie. Das geht nur dann, wenn wir dazu bewährte Laien als Helfer haben, die dann solche Wortgottesdienste leiten könnten. Und das gab es ja natürlich vorher auch schon, so wie in der in früheren Jahrhunderten irgendwo auch, dass Laien auch mangels Priester solche Wortgottesdienste hielten. Sie waren in der DDR aber nie so richtig, hatten sie beide bekommen, denn unser Volk war halt doch eben sehr stark auf die Priester hin bezogen. Und bei diesem Kongress in Berlin, da kam man dann auf die Idee, ich nenne nur Hugo Hofdeppig oder auch Kardinal Wengsch und so, Theissing, die berühmten Seelsorgebischöfe, wie wäre es denn, wenn wir von Rom beantragen würden, dass Laien, man hatte erst an Männer gedacht, die entsprechend sich bewährt haben, dass denen es erlaubt ist, die Heilige Kommunion mitzunehmen, wenn sie irgendwo ihren Stationsgottesdienst, ihren Laiengottesdienst halten. Und da hat Rom, es war immerhin damals noch unter Ottaviani, der dann relativ kurz die Erlaubnis gegeben. Erst für ein Jahr Experiment und dann so. Denn und die Römer, die, das war ja so, die sahen ja mit Recht in die Kirche in der DDR als eine Kirche unter den Kommunisten und sagten, denen müssen wir helfen, wo es irgendwie nur geht. Und so wurde dadurch tatsächlich, dort entstand dieser Stand, der wir nannten die Diakonatshelfer oder Kommunionhelfer oder Gottesdiensthelfer, der dann weltkirchlich von Rom gestattet und verbreitet wurde. Das ist auf unserem Mist sozusagen gewachsen und wir sind darüber sehr stolz. Und diese Einrichtung, die funktioniert bis heute noch sehr, sehr gut.
An dieser Stelle müssen wir auf einen kritischen Punkt kommen, der in jüngster Zeit geäußert wurde. Es wurde behauptet von Historikern, dass die Kirche zwar einen ziemlich stabilen Eindruck machte in der DDR, aber sich manchmal mit der inneren Kommunikation etwas schwer getan habe. Das heißt, es hätte so eine innere kirchliche Öffentlichkeit, wird das dann genannt, die hätte es nicht wirklich gegeben oder die sei ein bisschen träge gewesen. Man habe sich da innerhalb der Kirche etwas blockiert. Also wenn man Ihnen jetzt zuhört, dann hat man den ganz gegenteiligen Eindruck.
Ich weiß, was Sie sagen wollen. Das, was Sie jetzt oder was von den Historikern festgestellt wurde, das kenne ich. Das ist eine etwas tendenziöse Feststellung. Es gab selbstverständlich Akademikerkreise, die waren es besonders, Studentenkreise, die durchaus kritisch innerhalb der Kirche sich äußerten und auch manchen Bischöfen gegenüber. Und ich weiß auch, dass gerade von denen Kardinal Bengsch auch in seiner Theologie oft direkt angegriffen wurde. Aber es war doch eine etwas exklusive Gruppe, die gar nicht mal so groß war, während die Sache so verstanden wurde, dass man sagte, das kann ja gut sein und er könnte ja vielleicht auch gar nicht mal so Unrecht haben. Aber können wir es uns erlauben, uns innerlich so etwas auseinanderzusetzen? Die Kommunisten würden sagen, guck dir mal an, also dann wissen wir, wo wir sie packen können. Dort haben sie ihre schwachen Stellen, dort können wir eingreifen. Das heißt also, alles ging unter dieser Frage, wie steht Kirche nach außen hin vor, wie sieht sie aus, was können wir uns an da innerer Kritik, an innerer Fragestellung erlauben und was können wir uns nicht, weil die anderen dann darauf warten und darüber lachen würden. Und das dann auch, na, sagen wir mal, so als Anlass sehen, da und dort etwas hinein zu impfen, was dann gefährlich werden könnte. Also, wie gesagt, dieser innerkirchliche Dialog, denn der war da. Er war natürlich auch, gerade weil das ja gewöhnlich von den Akademikern getragen wurde, auch deswegen etwas weniger, weil die Zahl der katholischen Akademiker, bei den Evangelischen war es dann etwas besser, aber ähnlich, war ja im Grunde genommen klein. Denn studieren zu können, das war ein Privileg der Kommunisten. Und da, ich meine, es gab selbstverständlich katholische Ärzte und auch sonst katholische Akademiker, aber das war nicht einfach für sie, zu diesem Stand zu kommen und sich dann auch diesem Stand so zu bewähren, ohne dann doch irgendwie mit dem Staat gemeinsame Sache zu machen. Und deswegen lag das auch daran, dass im Großen und Ganzen wir eine schlichte ein schlichtes Gottesvolk waren, so möchte ich es mal sagen, was sich sagte, wir müssen zusammenstehen, das ist unsere Stärke, die Einheit. Und die haben wir, darauf haben die Bischöfe damals uns eingeschworen. Und das war auch letzten Endes die Stärke von diesem Kardinal Bengsch, der durchaus eine Theologie vertrat, die nicht von allen so ohne weiteres abgekauft wurde. Aber er sagte, Leute, wir müssen zusammenhalten, wir müssen eins bleiben. Das ist die Stärke, die einzige Stärke, die wir haben müssen.
Und wir sind ja hier ganz unter uns, wir können offen sein. Bischof Müller, mal ehrlich, fehlt Ihnen das manchmal heutzutage ein bisschen, diese selbstverständliche, aufgrund auch der damals zwar schlimmen Situation, aber doch diese innere Stärke und Verbundenheit, diese völlig selbstverständliche Einheit auch?
Ja, ich möchte es mal bildlich ausdrücken, wie mit menschlicher Entwicklung. Es war damals doch so, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten uns doch kirchlich behütet wussten, auch in Bezug auf das, was wir von der Kirche zu hören bekamen, als Lehre, als praktische Anweisungen und so. Diese Zeit, wenn man sie so ein bisschen als behütete Kindheitsphase ansieht, die ist vorbei. Wir sind heute durchaus, na, sagen wir mal so, im etwas spät pubertierenden Alter, wo auch bei uns, sagen wir mal, diese Einheit von früher nur noch mit Sehnsucht, man sich daran erinnert, wenn man mit Alten, mit Senioren zusammenkommt, dann ist es immer dasselbe Lied. Ja, damals, ach, war das schön, da kannten wir uns noch und da haben wir uns gekümmert. Nein, diese Dinge, die sind heute nicht mehr so, sondern es gehört, es ist schon ein, wir spüren schon, was alles so in der Kirche, auch gerade auch in der Kirche Westeuropas los ist. Und das macht uns schon zu schaffen und gibt uns zu bedenken. Aber im Grunde genommen merken wir auch, dass wir gar nichts anderes können, als ähnlich zu werden, denn mit denselben Vorteilen, aber auch mit denselben Schwierigkeiten, die unsere westdeutschen Brüder dort haben, nur eben auf kleinerer, bescheidenerer Basis, und deswegen geht es uns letzten Endes immer noch ein bisschen besser.
Bischof Müller, wir sprechen über Ihre Erinnerungen, und wenn wir Sie schon mal am Apparat haben, Sie haben ihn bereits ausdrücklich erwähnt, Kardinal Bengsch.
Ja.
Wir müssen diese Person einfach erwähnen, weil sie so zentral und wichtig ist. Und Kardinal Bengsch war Vorsitzender der Berliner Bischofskonferenz, ja, also der DDR-Bistümer. Mhm. Und wenn man die Zeitzeugen befragt, dann hat irgendwie jeder so ein bisschen eine Träne im Auge, wenn er sich an diese Person erinnert. Was sind Ihre Erinnerungen an diesen Kardinal Bengsch?
Ja, also ich habe ihn als Student schon kennengelernt, und ich habe ihn dann später als Kaplan kennengelernt. Er war dann zu irgendwelchen größeren Festlichkeiten hier auch in Görlitz gewesen. Das, was ihn so sympathisch macht, war seine Berliner Art, nicht wahr, die also unwahrscheinlich lässig und verbindend war und so. Er hatte eine Berliner Schnauze, und das auch als Kardinal, da gab er keine Rücksicht auf seine hohe Würde. Aber in Bezug auf Theologie, da war er keineswegs konservativ. Er kannte durchaus die moderne Theologie, aber er war nüchtern. Und kein Phantast, der dann irgendwie einer irgendwelchen modernen Ideologie, einer modernen Theorie theologischerseits nachgehen würde. Sondern konnte Scheller sagen, ach, das sind alle Spinner, also da so nicht. Das, was er politisch geleistet hat, seine Art, die auch manchen der etwas fortschrittlichen Akademiker, in Anführungsstrichen, nicht gepasst hat, das war sein Umgang mit dem totalitären Staat der DDR. Und zwar sagte er sich, mit solchen Leuten, die mal so und mal so über Kirche dachten, weil sie ja im Großen und Ganzen immer alles unter dem Gesichtspunkt der Taktik sagten, also wenn es uns in der Wirtschaft schlecht ging, da war man uns gegenüber etwas höflicher wieder und dann war es auch wieder umgekehrt so, wenn es wirtschaftlich besser ging, so, dann hatten wir es ideologisch mehr zu bedenken. Da hat Bengsch dafür gesorgt, dass es ständig eine politische Grauzone ging. Hat grundsätzlich keinerlei Festlegungen mit dem Staat getroffen, weil er sagte, die halten sich dann, wenn es sein muss, doch nicht dran. Aber wenn man es in der Grauzone lässt, das heißt also nur sozusagen Tendenzen miteinander abgesprochen hat, wenn überhaupt, dann hatte man die Möglichkeit, auch dem Gegner zu sagen, wir können es auch noch anders miteinander tun. Also er war einer, der in dieser Hinsicht genau die richtige Haltung einnahm. Einfach dadurch allerdings auch deutlich zu machen, dass er den Staat als Regime nicht so ernst nahm, wie der Staat immer ernst genommen werden wollte. Und Bengsch hat natürlich dafür gesorgt, dass seine Bischöfe, aber auch der Klerus, also ganz und gar dann auch politisch hinter ihm stand, und das haben wir auch getan. Das, was eine Sorge des Kardinals Bengsch war, das war die etwas zu offene politische Art von Papst Paul VI., mit der er das Gespräch auch mit dem Ostblock so richtig als seine Strategie zog, mit Casaroli und so. Hier hatte Bengsch große Sorgen bezüglich der Kirche in der DDR. Denn er konnte, so wie wir es ja auch immer gesagt haben, sonst immer auf den Papst verweisen und sagen, ja, das ist eine Sache, die haben wir nicht zu entscheiden, die entscheidet Rom. Und da auf einmal war es der DDR gelungen, irgendwie auf Kanälen, die wir gar nicht kannten, auch Beziehungen zu Rom zu knüpfen. Sodass dann hämisch hier beim Bengsch geantwortet wurde, haben wir gar nicht benötigt, sie zu fragen, was Rom sagt, sondern das machen wir schon allein. Und da war es also ganz, ganz wichtig, dass nun Bengsch auch klar machen musste, im Heiligen Stuhl, also bitte, die Kirchenpolitik, die wir bisher hier in Deutschland hatten, die möge so bleiben. Wir werden also nicht eigene kleine Diözesen gründen, die mit der Staatsgrenze übereinstimmen. Das wäre ein Erfolg gewesen, den die DDR sich wünschte, weil sie ein anerkannter Staat sein wollte. Und den wollten wir der DDR auf keinen Fall gönnen. Nun, der liebe Gott hat es dann halt anders oder so gefügt, dass dann auch ein Papstwechsel stattfand. Und dann begann ja eine ganz neue Ära unter Johannes Paul II. Mit dem Polenpapst, der ja eine Schockwirkung geradezu gegenüber den Kommunisten hatte, weil sie sagten, was soll denn das? Hat jemals die Kirche eine solch raffinierte Art uns gegenüber haben können wie jetzt? Und da waren sie also wirklich also geradezu erschrocken. Und wir haben uns gefreut. Wir haben dann gesagt, na, seht ihr, also so etwas können wir auch. Auch solche Päpste hervorbringen. Der Gedanke, wir sind Papst, war damals zwar nicht ausgesprochen, aber das war so unsere Freude im innerkirchlichen und außerkirchlichen Denken. Wir gehen nicht unter. Möge auch, wer weiß, was in der Welt passieren. Kirche ist etwas, was sich nicht bloß einigermaßen durchsetzt, sondern hat Zukunft und findet schon die rechten Bahnen. Und nicht, weil wir tausend Sasser sind, sondern weil wir eben das alles Christus verdanken, der das die Hand am Ruder hat.
Hört sich an wie eine große Schule der Aufmerksamkeit eigentlich, sich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren und ganz real in der Situation zu sein, sich nicht groß auf, wie Sie sagten, Fantastereien, wo in welche Richtung auch immer, ob in die Zukunft oder in die Vergangenheit einzulassen, sondern wirklich ganz jetzt hier Kirche zu sein.
Ja, das, was nun natürlich Thema 1 ist, möchte ich sagen, das ist einfach die immer stärker werdende Säkularisierung. Sie ist damals in der DDR ja bewusst geschaffen worden, da konnte man noch so dagegen halten, da machen wir nicht mit, denn das ist politisch und so, aber es ist eine allgemeine Tendenz dieser Säkularisierung, der selbstverständlich auch unsere Leute, ich will nicht sagen verfallen sind, aber irgendwie infiziert sind. Das ist bei Erwachsenen und das ist auch bei Jugendlichen so, sodass also Kirche, na sagen wir mal, nicht mehr die zentrale Lebensbedeutung hat, dass man sagt, also was wäre unser Leben, wenn wir nicht die Kirche hätten, sondern dass das alles auch verwässert. Und das macht uns Kummer. Und weil mit dieser Verwässerung parallel dazu geht, dass auch die Zahl unserer Priester weniger wird. Wir haben zwar noch auf die Katholikenzahl umgesehen, stehen wir noch ganz gut da, also ungefähr 8.000, 1.200 Gläubige kommen auf einen aktiven Seelsorgepriester, das geht an für sich noch. Aber trotzdem ist es so, dass gerade diejenigen Priester, die wir noch als Aktive haben, ja unwahrscheinlich gefordert sind, das zu halten, was an Gläubigkeit, an Lebendigkeit jetzt einfach verlangt wird. Heute können wir es uns nicht leisten, dass wir uns irgendwie bequem irgendwo hinsetzen und sagen, ja, es passiert ja schon weiter nichts, sondern da passiert das, dass eben gar nichts mehr passiert. Also wir sind in dieser Hinsicht durchaus in großer, wenn nicht sogar in größter Sorge, zumal auch rein bevölkerungsmäßig hier bei uns vieles wegzieht und damit also auch christliche Kräfte uns hier vor Ort verloren gehen. Und dann haben wir eben das Thema sind wir noch nicht gekommen, die große Aufgabe, dass wir polnische Familien, die zu uns kommen und bei uns wohnen, und das sind nicht wenige, nur bekannt machen mit unserer Diaspora-Kirche und sie bei uns einladen und sie bei uns beheimaten. Das ist ganz schwer.
Warum ist das schwer? Inwiefern?
Das ist, ja, wir sind ja nun an der Grenze und in 5 Minuten bin ich auf der anderen Seite und in einer ganz anderen religiösen Welt. Es geht nicht nur um Tradition, sondern es geht darum, dass eben die Polen als Masse katholisch sind und dass sie deswegen eine Kirche nach der anderen bauen und eine Volkskirche darstellen, worüber wir nur staunen können. Und wenn die nun umgekehrt zu uns kommen und sehen, die Pflichten Diaspora-Kirchen und die am Sonntag nicht so gut besetzt sind und andererseits aber, dass die Art, wie wir Gottesdienst feiern, doch ganz anders ist, da fühlten sie sich zunächst einmal so als wie in einer evangelischen Welt. Uns hat mal ein polnischer Professor gesagt, ihr aus der DDR, ihr müsst uns erstmal beweisen, dass ihr nicht evangelisch und Kommunisten seid, sondern katholisch seid. Sagen, wie sollen wir denn das machen? Ja, kommt zu uns und macht Kreuzzeichen und macht Kniebeuge und singt mit und weint mit. Sonst glauben wir es euch nicht. Also diese volkstümliche Art, die bei uns nur noch die Alten kennen, wenn sie aus dem Schlesischen, Oberschlesien kamen, die ist natürlich etwas ganz, ganz anderes. Da sind kirchliche Welten, die hier gegeneinander stehen. Aber trotzdem versuchen wir es. Und gegen alle Unterschiedlichkeiten gelingt es uns auch, beste Kontakte auf der polnischen Seite der Stadt zu haben, zu den einzelnen Pfarrern und zu den Gemeinden und zu den Einrichtungen kirchlicherseits. Das alles, das steht auf guten Füßen. Aber trotzdem, diejenigen, die zu uns nun kommen, um hier bei uns zu wohnen untereinander, die ja auch nicht deswegen kommen, um katholische Kirche kennenzulernen, sondern hier irgendwie ihren Job zu machen, die dann richtig religiös einzubinden, da sagen wir mal, das gelingt, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen darf, vielleicht bei 10%. Das andere, das schwirrt irgendwie dann herum und lässt sich nicht richtig packen.
Also gerade auch in Ihrer Situation an der Grenze sind wir wieder beim Stichwort Weltkirche auch wieder ein kleines Katholizitätsunternehmen, nämlich einander so zu begegnen, dass eben wirklich klar wird über all die Unterschiede hinweg, es ist derselbe Christus, den wir glauben, und es ist die eine Weltkirche, die eben immer und auf der ganzen Welt immer mit sich identisch ist, ob in Neuseeland oder in Kalifornien.
Ja, und das ist von uns nicht regulär in die Hand genommen worden. Und wie gesagt, der Heilige Vater hat das auch bewusst gewollt, dass wir uns in dieser Hinsicht bemühen, miteinander etwas zu tun, als Zeugnis für die Welt. Und so ist ja dann letzten Endes bekannt geworden, dass wir alle 4 Jahre seit der Wende diese große gemeinsame Voneichnamsfeier mit Prozession über die Grenze halten, wo die Polen natürlich vielleicht 10-mal mehr sind, aber wir sind drunter und machen mit und singen Polnisch auch, wenn wir können, und die anderen versuchen es auch mal Deutsch, und das Ganze ist gut durchorganisiert, dass also auch unser Domchor zu hören ist, genauso wie drüben die polnischen Musiker zum Zuge kommen. Das hat sich so festgespielt und ist so bekannt geworden, dass Johannes Paul II. Genau davon Bescheid wusste. Wenn ich zum Ad Limina Besuch ihn unter 4 Augen sprechen konnte, dann fragte er direkt, na, was macht ihr euch bei euch in Görlitz und Skorzelitz, und klappt's dann noch mit der Verleihungsprozession, wie geht's da und dort? Also der Papst hatte persönliches Interesse daran, wie es gerade hier in Görlitz mit dem Kontakt zwischen Polen und Deutschland ging. Und ich bin auch dankbar, oder wir sind auch der polnischen Kirche dankbar, dass sie an die Grenze Diözesanbischöfe setzt, also wie in Liegnitz oder wie in Grünberg oder da in Schweidnitz und so weiter. Das sind meistens Professoren, die auch ziemlich fließend Deutsch sprechen, sodass auch von daher ein viel leichterer Kontakt ist, als wenn das nicht der Fall wäre.
Bischof Müller, vielen herzlichen Dank für diese Einsichten in ein wirklich bewegtes Leben, in bewegte Erfahrungen, die offensichtlich immer getragen sind von einer Grundstabilität, die aus dem Glauben kommt. Das sind dann immer ganz große Dinge, die uns heute am Herzen liegen, und wir bemühen immer ganz große Entwürfe, um den Fragen der Zeit zu begegnen. Und wenn wir jetzt Ihnen zugehört haben, dann merken wir, es muss eben gut katholisch einfach immer unten beginnen, im Glauben, der von oben kommt, und dann eben unten mit den berühmten kleinen Schritten, die dann aber auf einmal, schwupp, so schnell kann man dann gar nicht gucken, zu ganz großen werden. Vielen herzlichen Dank, Bischof Müller, für diese Einblicke. Abschließend eine Frage mit Ihrer Erfahrung, mit dem, was Sie uns heute geschildert haben. Wenn wir die Situation der Kirche heute betrachten, dann geht es von den großen theologischen Büchern und Großentwürfen von Kommissionen bis hin dazu, dass man Unternehmensberater bestellt und die fragt, wie sollen wir es denn jetzt eigentlich anstellen? Wie bringen wir es fertig, dass wir da irgendwie bestimmte Probleme bewältigen? Mit Ihrer Erfahrung, was raten Sie uns?
Ja, also ich kann immer nur sagen, jeder von uns ist Kirche und jeder von uns muss Kirche lieben. Und wer Kirche liebt, der liebt auch, wenn es schmerzliche Dinge gibt und lässt sie nicht fallen. Er schaut nach dem Wesentlichen. Und Kirche lieben, das könnte so ein bisschen für die Protestanten etwas merkwürdig klingen, aber wir lieben ja mit der Kirche die Braut Christi und damit Christus selbst. Also das ist das Entscheidende. Alles, was sonst ist, das ist wie bei einer Familie, das muss irgendwie durchlebt werden, durchlitten werden. Kirche ist halt auch immer eine Semper Reformanda und das wissen wir. Aber im Grunde genommen geschieht alles aus dieser letzten und tiefsten Liebe, die man sich nicht nehmen lassen darf.
In unserer heutigen Credo-Sendung sprachen wir mit Bischof Rudolf Müller. Er ist Altbischof des Bistums Görlitz, über seine Erfahrungen, seine Erinnerungen an die Zeit in der damaligen Deutschen Demokratischen Republik, der DDR. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, es gibt davon wieder einen CD-Mitschnitt unter der 0700 7525 7520. Erreichen Sie unseren CD-Dienst ab morgen früh um 9 wieder oder schauen Sie einfach auf unsere Homepage horeb.org. Dort können Sie sich sowohl im Tagesprogramm eine CD bestellen oder aber Sie laden sich diese Credo-Sendung ganz einfach auf Ihren Computer herunter in unserem Podcast- und Download-Angebot. Herzlichen Dank, Bischof Müller, noch einmal für diese Stunde. Wenn wir Sie zum Abschluss dieser Credo-Sendung noch um Ihren bischöflichen Segen bitten dürften.
Es segne Sie, alle, die zugehört haben, alle, die vielleicht ein wenig fürs Herz etwas bekommen haben. Es segne euch alle, Schwestern und Brüder, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gott behüte euch.